Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Man sagt ja, um zu überzeugen, muss man mit einer gemeinsamen Grundlage anfangen. Etwas, auf das beide Gesprächspartner sich einigen können. Man muss, um ein Bild zu gebrauchen, von einem Gesprächspunkt gemeinsam loslaufen. Das will ich heute probieren. Ich glaube, es gibt einige wenige Sätze auf dieser Welt, denen fast alle Menschen zustimmen würden. Wir sind auf dieser Welt, wir existieren, wir werden geboren, wir leben, wir sterben früher oder später, wir sind Gemeinschaftswesen und wir leiden. Bis hierher klang es noch irgendwie schön, aber es ist und es bleibt eine unumstößliche, grundlegende Wahrheit der menschlichen Erfahrung, dass uns alle verbindet. Wir leben und die Welt, in der wir leben, ist nicht perfekt. Und nicht nur, dass sie nicht perfekt ist, sondern sie ist auch furchtbar grausam zuweilen, herzlos, schmerzhaft, hoffnungslos. Und dass wir darüber nicht mit der Wimper zucken, zeigt doch nur, dass wir uns daran schon gewöhnt haben. All das Leid, die Krankheiten, die Hungersnöte, die Katastrophen, wir können das nicht alles täglich ertragen. Es würde uns ja zerreißen, jedes Mal, wenn wir eine Nachrichtenseite besuchen, wenn wir Nachrichten sehen oder eine Zeitung aufschlagen. Oder wie SDS es mal treffend in einem Lied formuliert hat: Im Fernsehen sagen die Politiker, wie schwer es ist, uns zu regieren. Dann siehst du, wie in Äthiopien die Kinder wie die Fliegen krepieren. Ich spüre zwar einen ganz leisen Schmerz, aber mit dem Bivo in der Hand denke ich, was soll ich ändern an die Probleme von an so fremdem Land? Und ich werde kalt und immer kälter, ich werde abgebrüht und älter. Und trotzdem, bei aller Abgebrühtheit, bei allem Erwachsenwerden, bei allem Wegschieben von Problemen in fremde Länder, es holt uns ein, das Leid. Irgendwann wird es für jeden persönlich. Jemand, den wir lieben, stirbt. Ein Haustier gelangt ans Lebensende. Eine Beziehung geht zu Bruch und ein Frühlingsausflug auf zwei Rädern endet mit einem Hubschrauberflug. Und das Leid holt uns ein. Es wird persönlich und da gibt's dann keine Diskussionen mehr. Da gibt's kein Rationalisieren mehr. Da gibt's kein Wegschieben mehr. Es ist da und es tut weh. Und natürlich werden jetzt einige denken, ja, das ist jetzt schon sehr schwarz gemalt. Es geht uns heute schon viel, viel besser. Wir haben Möglichkeiten, wir haben Rechte, die unsere Vorfahren nicht hatten. Wir können wählen, wo wir leben, zumindest größtenteils. Wir können wählen, wer unser Partner wird. Wir können unseren Beruf wählen. Wir können unsere Meinung frei äußern und wir sind auch nach der Meinungsäußerung noch frei. Wir haben Frieden, wir dürfen in die Schule gehen, wir haben eine Krankenversicherung, wir haben eine warme Dusche. Fragt mal eure Großeltern, ob sie eine warme Dusche hatten, als sie Kinder waren. Und das ist alles wahr. Es geht uns objektiv gesehen besser als unseren Vorfahren. Wir haben viele Annehmlichkeiten und Sicherungen und Rechte, die sie nicht hatten. Und trotzdem, es fällt uns allen sehr leicht, 100 Dinge zu benennen, die nicht auf dieser Welt sein sollten. 100 Dinge, die diese Welt sofort schöner machen würden, wenn sie nicht da wären. Jetzt mag ein anderer vielleicht einwenden, das stimmt, Klaus, aber du bist jetzt nicht besonders qualifiziert, um über Leid zu sprechen. Und auch das stimmt. Ich habe eine wunderbare Frau, herzerwärmende Kinder, eine tolle Familie, einen guten Job und ich bin verhältnismäßig für mein Alter gesund. Was ist mir schon Großes passiert? Und doch, niemand geht über diese Welt, ohne verletzt zu werden. Und ja, dieses Leben ist höchst ungerecht. Manche Menschen haben schon von Geburt an schlechte Karten bekommen. Und andere haben weit bessere bekommen. Es ist überhaupt nicht fair. Oder wie meine Mutter zu pflegen sagte, jeder muss sein Päckchen tragen. Und ich dachte mir, ja, aber meins ist schwerer. Niemand geht unverletzt über diese Erde. Niemand entgeht der Erfahrung des Leids. In unserem Denken, in unserem Versuchen, dem Geschehen hier Sinn zu geben, Kohärenz, sind wir jetzt an einem Scheideweg angelangt. Wir sind auf dieser Welt und wir erfahren Leid. Und jetzt könnte man fragen, ja und? Wo ist das Problem? Intellektuell gibt es jetzt hier keinen Grund aufzubegehren. So sind die Dinge nun mal. Was gibt es daran nicht zu verstehen? Das mag intellektuell so sein, aber in unserem Erleben, in unserem Fühlen ist das schwer zu ertragen. Vor ein paar Jahren war ich auf dem Begräbnis der Schwester meiner Oma. Und man muss jetzt dazu wissen, das war nicht einfach nur eine entfernte Verwandte, sondern mir ist diese Person sehr nahe gestanden. Beide. Als ich Kind war, haben sie im Nachbardorf gewohnt. Das war ungefähr 15 Minuten mit dem Fahrrad entfernt. Ich bin da oft in den Ferien hingefahren. Und die waren für mich wie wirklich liebe Großeltern. Da konnte ich hingehen und dann gab es heiße Schokolade oder die besten Topfenknödel auf der Welt mit so viel Marmelade oder Zucker, wie ich wollte. Und wenn der Tee zu heiß war, dann hat man ein anderes Gefäß genommen, mit Wasser gefüllt und die Tasse reingestellt, damit der schneller kalt wird. Und als Kind habe ich instinktiv verstanden, die mögen mich. Wirklich. Und als ich ein bisschen älter war, habe ich gesagt, ich will lernen, wie man Sauerkraut macht, und haben wir da gemeinsam geknetet. Und ich als 20-jähriger Schlacks hatte immer noch weniger Kraft als er mit 70 in den Händen. Und da hat es bei mir geklingelt, wow, was muss jemand in seinem Leben gearbeitet haben, um mit 70 immer noch stärker zu sein als ich. Nicht, dass ich jetzt besonders stark wäre, aber trotzdem. Aber irgendwann werden Menschen eben alt und man steht am Grab und man nimmt Abschied. So gut es eben geht. Und ich erinnere mich, wie ich da stehe und sie haben den Sarg gerade runtergelassen und ich lasse meinen Blick so schweifen, weil die Maxime war für mich Haltung bewahren. Ja? Und da war weiter hinten ein Grabstein und da stand für unseren Sonnenschein und die Jahreszahl 2018 bis 2020. Und da war es für mich mit der Fassung vorbei, weil ich stand da, ich war gerade frisch gewordener Vater, mein Sohn ist 2018 geboren und ich dachte mir, das hätte mein Sohn sein können. Und diese Fassung war weg, weil es ist irgendwie im Erwachsenwerden okay geworden, dass Menschen, wenn sie alt werden, sterben. Aber ein Kind und gerade die wir gerade begraben, sagte noch vor Jahren, es ist nicht richtig, dass die Eltern ihre Kinder begraben, aus eigener bitterer Erfahrung. Und da ist es wieder, dieses Aufbegehren. Wir wollen die Faust zum Himmel heben und schreien, das ist ungerecht. Das ist nicht richtig. So soll es nicht sein. Das ist ein tiefes Aufbegehren, ein Nicht-Akzeptieren-Können darüber, dass diese Welt gebrochen ist und dass sie uns bricht. Wir wollen der Mutter ihre Kinder wiedergeben, alles ungeschehen machen. Und ich glaube, jeder kommt in seinem Leben an diesem Punkt mehrere Male. Es ist ein schmerzhaftes, persönliches Konfrontiertsein mit der Gebrochenheit dieser Welt, mit der Last dieser Welt, die auch wir spüren. Und wir suchen nach Antworten. Und wir müssen leider zugestehen, dass es ab diesem Punkt keine einfachen Antworten gibt und auch keine vollständigen. Man kann jetzt natürlich, wie ich das vorhin schon angesprochen habe, einfach sagen, so ist das Leben. Die Welt ist so, der Tod gehört zum Leben dazu. Es gibt keinen höheren Sinn, nichts Schlechtes, nichts Gutes. Jeder will nur leben. Leben, der Löwe, der die Gazelle frisst und der Mensch, der die Tiere tötet. Lass uns das Beste daraus machen. Und in diesem Konstrukt gibt es Moral und Gott nicht. Es gibt nur die Erfindung der Moral als Hilfsmittel einer Spezies, ein Regelwerk, um sich gegenseitig zu helfen. Da ist doch keine höhere Instanz, die der Moral ihr Recht gibt. Es gibt einfach nur die Erkenntnis, wenn wir uns gegenseitig nicht die Köpfe einschlagen, geht es uns allen besser. Oder vielleicht denkt der eine oder andere hier an Nietzsches von der Genealogie zur Moral. Zur Genealogie der Moral, so heißt es korrekt. Es gibt einfach nur jenseits von Gut und Böse. Wir sind jetzt emanzipiert von Gott und wir brauchen diese Kategorien nicht mehr. Oder um es in den Worten eines Films zu sagen, der kürzlich erschienen ist, Where the Crawdads Sing. Draußen, dort, wo die Flusskrebse singen, kennt das Sumpfland vor allem eins, das Überleben. Und das ist nicht immer eine Frage von Moral. Es ist nicht gut, es ist nicht böse, es ist einfach. Das hat der Sumpf mir beigebracht. Wir alle versuchen nur zu überleben. Und das ist die erste Antwortmöglichkeit. Und natürlich als Christen haben wir auch eine zweite Antwortmöglichkeit. Eine Antwort, die Gläubige schon seit Jahrtausenden geben. Und wir erzählen von einem Gott, dass es Sinn im Leid gibt, dass es Moral gibt, dass es richtig gibt, falsch, gut und böse. Und natürlich, und auch das wissen wir, kommt hier immer die Frage auf, wie kann es einen gütigen, gnädigen, liebenden, allmächtigen Gott geben und all dies Leid? Kann er nicht anders? Ist er dann allmächtig? Und wenn er anders kann und nicht will, liebt er uns dann? Ich glaube, dass sowohl die Antwort ohne Gott, so ist das Leben nun mal, als auch die Antwort mit Gott, ein liebender Gott und trotzdem dieses Leid, dass beide diese Antworten unbefriedigend bleiben. Und ich weiß, das erwartet man jetzt nicht von der Kanzel. Aber hört mich zu Ende an. Eine Antwort ohne Gott, das war die erste Möglichkeit, gefangen in einem Paradigma, das außerhalb eines naturalistischen Weltbilds keine Antworten zulässt, gibt uns keine Antwort auf das Warum. Es gibt Antworten, aber es gibt keinen höheren Sinn. Es gibt Antworten, aber keinen Trost. Es gibt nur Kausalketten. Und um bei unserem Beispiel zu bleiben, wir würden dann einfach sagen, der kleine Sonnenschein, der zwischen 2018 und 2020 lebte, starb eben, weil wir aus medizinischer Sicht nicht fähig waren, ihn zu retten. Die Ärzte haben alles probiert, aber es hat eben nicht gereicht. Und hier hört die Antwort auf. Eine Folge von Kausalketten. Und wir müssen aber auch ehrlich sein, auch die zweite Antwort, die Antwort eines Gläubigen, bietet keine letztendliche Erklärung für uns. Und ihr kennt die Erklärung, die Erzählung von dem Paradies, der Sünde, die ins Paradies kommt, vom Lamm, von der Sühne, von Jesus, der stirbt, von der Hoffnung auf das Paradies, in das wir vielleicht wieder zurückkehren. Und natürlich das letzte Element, unser freier Wille. Unser freier Wille, der dazu führt, dass manchmal dumme, manchmal grausame, manchmal einfach nur unnötige Dinge geschehen. Und Gott, der manchmal die Folgen dessen verhindert und manchmal nicht. Hilft uns diese Erklärung? Ich glaube, ja. Ich glaube, sie schenkt einen gewissen Trost im Leid. Sie antwortet auf unsere erhobene Faust, so darf das nicht sein, warum ist das so? Mit einem klaren, du hast recht, es sollte so nicht sein und es darf auch nicht so sein und es wird auch bald nicht mehr so sein und es war auch nicht immer so. Und man könnte auch sagen, wir wissen nicht genau, warum der kleine Sonnenschein starb. Wir können nicht sagen, ob es einen höheren Sinn dafür gab oder ob es einfach die banale Boshaftigkeit der Sünde war. Aber wir haben eine Hoffnung auf den Trost hier und auf ein Wiedersehen dort. Und wir wissen uns in dem Geborgen, wir wissen uns geborgen in dem Wissen, dass alles hier endlich ist und nur ein furchtbares Zwischenspiel vor dem guten Ende. Und auch wenn ich glaube, dass diese Antwort hilft, ist es doch keine letztendliche Antwort. Warum nicht? Weil diese Antwort von uns Vertrauen in Gott verlangt. Zum einen, weil wir ertragen müssen, wie ein liebender Gott es zulässt, dass wir unzählige Grausamkeiten erleben, wahrnehmen, selbst erfahren oder selbst begehen. Natürlich hilft es zu wissen, dass Gott diese Grausamkeiten nicht selbst verübt, dass er ihnen irgendwann ein Ende setzt, dass er selbst darunter leidet. Aber es tut ja trotzdem weh. Und es verlangt trotzdem, dass wir diesen Gott und das Leid voneinander trennen. Und in dem Moment ist das gar nicht so einfach. Und zum Zweiten, weil wir aushalten müssen, dass Gott uns eben keine letztendliche Antwort auf die Frage nach dem Leid gibt. Und ich weiß, hier sagen wir dann immer, ja, aber Hiob. Okay, guter Punkt. Lasst uns doch die Geschichte gemeinsam rekapitulieren. Ich schlage mal auf, Hiob. Esra, Nehemia, Esther, Hiob. Und da im Vers 1 fange ich an zu lesen. Es war ein Mann im Lande Us, sein Name war Hiob. Und dieser Mann war rechtschaffen und redlich und gottesfürchtig und mied das Böse. Ihm wurden 7 Söhne und 3 Töchter geboren. Und sein Besitz bestand aus 7000 Schafen und 3000 Kamelen und 500 gespannen Rinder und 500 Eselinnen. Und sein Gesinde war sehr zahlreich, so dass dieser Mann größer war als alle Söhne des Ostens. Diese Einleitung hat es schon in sich. Wir erfahren, Hiob ist reich. Und falls wir mit diesen Zahlenangaben von Schafen und Rindern nichts anfangen können, steht auch noch da, er ist größer als alle Söhne des Ostens. Also wir wissen, Hiob ist richtig reich. Und er ist nicht nur reich, er ist auch gesegnet mit Kindern. Wir wissen, in der Kultur war das nochmal viel wichtiger als heute. Und er ist auch gottesfürchtig. Und er ist nicht nur gottesfürchtig, sondern er versucht auch, dass seine ganze Familie gottesfürchtig ist. Und es hat auch den Anschein, dass seine Kinder auch gottesfürchtig sind. Denn wir lesen ab Vers 4, nun pflegten seine Söhne hinzugehen und Gastmahl zu halten, der Reihe nach im Haus eines jeden. Dazu sandten sie hin und luden ihre 3 Schwestern ein, mit ihnen zu essen und zu trinken. So weit, so gut. Und es geschah, wenn die Tage des Gastmahls reihum gegangen waren, da sandte Hiob hin und heiligte sie, will heißen, er holte sie, um sie zu weihen. Früh am Morgen stand er auf und opferte Brandopfer nach ihrer Zahl. Denn Hiob sagte sich, vielleicht haben meine Söhne gesündigt und in ihrem Herzen Gott geflucht. So machte es Hiob all die Tage nach den Gastmählern. Wir erfahren hier, dass Hiob gläubig ist und dass er diesen Glauben seiner Familie weitergibt. Und das kommt auch an. Sie feiern ein Fest. Hiob sagt, lasst euch weinen, opfert für sie. Mit dem Hintergedanken, vielleicht haben sie in ihren Gedanken etwas Falsches gemacht. Und jetzt füge ich hinzu, er wusste von nichts, was sie nicht nur in ihren Gedanken, sondern auch in ihren Taten Falsches gemacht haben. Sonst hätte er ja dafür geopfert. Wir können also schlussfolgern, Hiob ist reich, Hiob ist gottesfürchtig, er ist von Gott gesegnet, seine Familie ist auch gottesfürchtig. Und natürlich, das kommt dann weiter, und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor dem Herrn einzufinden. Und auch der Satan kam in ihre Mitte, und der Herr sprach zum Satan, woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln auf ihr. Und der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es gibt keinen wie ihn auf Erden, ein Mann so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und hier haben wir dann auch von Gott nochmal die Bestätigung, was wir weiter oben schon mal erfahren haben. Hiob ist gottesfürchtig. Und das reizt natürlich Satan, weil Hiob ist der Beweis dafür, dass man mit Gott leben kann, dass es sich lohnt. Jetzt will Satan natürlich das Gegenteil beweisen und er fragt Gott, Naja, er fragt nicht, sondern vielmehr sagt er, naja, also Hiob ist ja nur treu, weil du ihn gesegnet hast. Und Gott lässt sich darauf ein. Er sagt, okay, du darfst ihm seinen Besitz nehmen, aber fass ihn selbst nicht an. Und so kommt in wenigen Versen das Unheil. Und es dauert nur kurze Zeit, einige Verse, da rutscht Hiob von Vers 3, größer als alle Söhne des Ostens, zu Vers 20, nackt bin ich aus meiner Mutterleib gekommen und nackt fahre ich dahin zurück. Der Herr hat's gegeben, der Herr's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und uns fällt sofort auf, für Hiob gibt es in diesem Spiel nur Gott. Aus Gottes Hand kommt Böses und aus Gottes Hand kommt Gutes. Weil Hiob ja nicht sieht, was wir in Kapitel 1 und 2 sehen, dass dahinter dem Vorhang ein Spiel zwischen Gut und Böse ist, ein großer Kampf, ein Streit zwischen Satan und Gott. Und Hiob ist ein Spielball zwischen Mächten, geschützt von Gott und gequält von Satan. Die Geschichte geht dann interessant weiter. Hiob beugt sich Satan nicht und Satan sagt, naja, das ist nur, weil ich ihn nicht in seinem Körper quälen konnte. Also wir müssen uns vor Augen halten, Besitz weg, Kinder gestorben. Und Satan sagt, nein, 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 wenn ich ihn nur mit Krankheit schlagen darf, dann wird er dir absagen. Und Gott sagt, okay, ich erlaube dir das. Und Hiob bekommt vom Kopf bis nach unten, Satan erspart ihm nichts, böse Geschwüre. Er kratzt dann in Scherben, mit Scherben in seinen Wunden und seine Frau sagt zu ihm in Vers 9, hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit, fluche Gott und stirb. Aber Hiob weist sie zurück. Und jetzt, was jetzt passiert, was immer passiert bei einer Katastrophe, die Diskussionen gehen los. Wer war schuld? Was ist passiert? Hat das so passieren müssen? Es kommen drei Freunde von Hiob und zuerst erkennen sie Hiob gar nicht, weil er so entstellt ausschaut. Und dann zerreißen sie ihre Kleider, Ausdruck von größtem Entsetzen und Bestürzung in der Zeit. Übrigens, Kleider waren ja sehr teuer, also wie ein Auto heute. Sie zerreißen ihre Kleider, setzen sich in Staub und werfen Asche auf ihr Haupt und sagen 7 Tage lang nichts. So bestürzt sind sie. Aber dann geht's los. Einer nach dem anderen fängt mit einer Rede an. Zuerst fängt Hiob an und beklagt sein Leid. Er sagt, es wäre besser, ich wäre gar nicht geboren. Und seine Freunde antworten ihm und sagen, also Hiob, wir sehen dein Leid, aber am Ende ist Gott gerecht. Suche Gott. Du musst etwas falsch gemacht haben, sonst hättest du dieses Unglück ja nicht verdient. Vielleicht züchtigt Gott dich? Und so geht es einige Male dann hin und her. Hiob klagt sein Leid und auch das Leid insgesamt auf dieser Welt. Und seine Freunde sagen, stimmt, aber Gott ist gerecht. Du musst etwas falsch gemacht haben. Und Hiob sagt, nein, habe ich nicht. Und dann wird der Ton mit Kapitel und Kapitel immer schärfer. In Kapitel 8 beschuldigt Bildad dann Hiob und sagt, naja, deine Kinder sind gestorben, weil sie irgendwas falsch gemacht haben, weil sie gesündigt haben. Übrigens gerade die Kinder, für die Hiob immer geopfert hat. Und Hiob geht darauf ein Stück ein in Kapitel 9 und 10 und sagt, naja, wenn wir so anfangen zu rechten, wer kann überhaupt vor Gott bestehen? Wenn es eine klare Verbindung zwischen Sünde und Leid gibt, wer hat überhaupt eine Chance? Dann kommt Zophar und er geht noch einen Schritt weiter und sagt, naja, Gott hat dich nicht nur hart bestraft, sondern erkenne doch, Kapitel 11, 6, dass Gott dich viel mehr bestrafen hätte müssen, dass er viel von deiner Schuld übersieht. Und Hiob antwortet darauf und sagt, ja, aber so klar kann die Verbindung zwischen Sünde und Leid ja nicht sein. Wie kann es dann sein, dass es so vielen Schuldigen so gut geht und so vielen Unschuldigen oder, wenn wir in absoluten Begriffen denken, so vielen Gottesfürchtigen so schlecht? So geht es einige Reden weiter, bis Kapitel 38. Hiob verteidigt sich und sagt, ja, Gott ist gerecht, aber ich bin mir keiner Schuld bewusst, die mein Leid erklären würde. Natürlich, ich bin Sünder, wie wir alle, aber ich verstehe nicht, wieso dieses Leid mich so trifft. Und Hiob fängt natürlich auch an Gott zu zweifeln. Er verflucht sein Leben, er findet auch wieder Hoffnung in Gott. Und seine Freunde sagen einfach immer wieder, du musst etwas getan haben, was dieses Leid rechtfertigt, denn Gott ist gerecht. Willst du sagen, Gott ist ungerecht? Und dann spricht endlich Gott in Kapitel 38 bis 40. Und ich glaube, wir verstehen den Text hier immer wieder falsch. Wir sagen dann, hier ist die Erklärung für Hiobs Leid. Die Sünde ist die Antwort. Das ist der Grund für sein Leid. Und das stimmt ja irgendwo, aber das ist nicht die Antwort, die Gott Hiob gibt. Gott gibt Hiob genau genommen gar keine Antwort. Gott sagt einfach immer wieder, warst du da? Warst du da, als ich die Welt erschaffen habe? Und er geht mit Hiob durch die Natur und sagt immer wieder, warst du da? Warst du beim Meer, bei der Erde? Schau die Wolken, die Morgenröte, das Licht, die Finsternis, den Schnee, den Hagel, den Wind, die Sterne, die Gestirne. Warst du da, als ich all das geschaffen habe? Dann geht er durch die Tiere und sagt, schau, da ist der Hahn, da ist der Löwe, da sind die Raben, da ist die Eselin, die Hirschkuh. Fütterst du sie? Versorgst du sie? Hast du sie geschaffen? Mit anderen Worten, Gott sagt, lieber Hiob, ich bin Gott, ich bin allmächtig, ich habe alles geschaffen. Vielleicht hat Hiob sogar nicht nur das gehört, auditiv, sondern Gott hat ihn mitgenommen und all diese Dinge gezeigt. Und Hiob steht da, völlig überwältigt und sagt, ja, du bist allmächtig. Gott sagt, vertrau mir doch, dass wenn ich all das geschaffen habe, dass ich auch dein Leid und dein kleines Leben in der Hand habe. Und wir sagen, wir können hinter den Vorhang schauen und wir sind ein bisschen stolz drauf, aber können wir das? Es stimmt, wir haben mehr Antworten als Hiob. Aber müssten wir nicht ähnliche Fragen stellen, nur eine Stufe weiter hinten? Bleiben uns nicht ähnliche Fragen? Zum Beispiel, hätte Gott nicht einen freien Willen schaffen können, der ohne die Möglichkeit zur Sünde auskommt? Oder verschiebt der Blick hinter den Vorhang nicht einfach die Frage? Und wir müssten jetzt fragen, naja, wenn es einen perfekten Gott gibt, der eine perfekte Welt schafft, wieso entsteht dann die Sünde? Und wir haben darauf keine guten Antworten. Aber warum gibt Gott uns nicht letztendliche Antworten? Will er uns etwas vorenthalten? Ich glaube ja. Ja, es ist richtig. Gott erklärt sich nicht letztendlich. Und wie Hiob müssen wir anerkennen, wir sind nicht Gott. Manche Fragen werden für uns nicht beantwortet. Wir können auf den großen Kampf verweisen, aber wie es zu diesem Kampf kam, können wir nicht sagen. Wir müssen hier auch vertrauen, auch wenn wir mehr wissen als Hiob. Wir müssen trotzdem vertrauen. Und wir müssen uns natürlich fragen, war es nicht die Schlange im Garten Eden, die Eva mit der Aussicht auf Wissen, wie nur Gott es hat, verführt hat? Wenn wir sagen, Gott soll mir dieses Wissen nicht vorenthalten, fragen wir dann nicht nach dem Wissen nach Gut und Böse? Fragen wir nicht nach Wissen, das Gott uns Menschen nicht nur nicht geben wollte, sondern besser noch erspart hat? Oder Hand aufs Herz, wenn wir verzweifelt warum fragen, wäre es tröstlich, darauf in die Abgründe der Sünde zu blicken? Ist die beste Antwort auf ein verzweifeltes Warum nicht der Trost? Ich muss hier einen Einschub machen, weil dieser Text, Römer 8, 28, zu Recht immer an dieser Stelle erwähnt wird. Und es ist auch richtig so, ich liebe diesen Text. Ich finde, er ist unheimlich tröstlich, ist einer der ersten Bibeltexte, die ich auswendig gelernt habe. Meine Mutter hat ihn oft gesagt, wenn ich verzweifelt war als Kind. Wir wissen aber, dass denen, die Gott dienen, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die Gott lieben, Entschuldigung. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Aber was heißt das konkret? Das heißt, egal wie schlimm es kommt, egal wie hoffnungslos es scheinen mag, Gott ist da und es führt schlussendlich zum Besten, zur Erlösung. Aber, und das ist mir ganz wichtig, heißt das, dass alle Dinge so geschehen mussten, weil sie ja schlussendlich zum Besten führen? Nein, überhaupt gar nicht. Lasst mich hierzu zwei Gedankenexperimente machen. Musste Judas Jesus verraten, damit Jesus am Kreuz gekreuzigt werden kann? Nein, natürlich nicht. Jesus sagt ja selbst in Johannes 10, Vers 17, ich habe Macht, mein Leben hinzulegen und ich habe Macht, es wieder zu nehmen. In Klammern, das sage ich jetzt dazu, ich brauche dazu nicht Judas Hilfe. Es ist nicht nötig, dass Judas noch mehr Sünde in die Welt bringt, damit Gott sie dann durch sein Sühneopfer aus der Welt schaffen kann. War Jesu Opfer notwendig? Ja. War eine Sünde nach der allerersten Sünde notwendig? Nein. Oder musste David Ehebruch und Mord begehen? Nein, natürlich nicht. Wenn David einmal Uriah, der übrigens von all dem nichts weiß, im Himmel sieht, dann wird er sich bei ihm entschuldigen. Und sie werden einiges aufarbeiten müssen. Aber er wird nicht anfangen und sagen, also lieber Uriah, das war sehr schlecht, ja, aber schau mal, nur deshalb konnte dann der Stammbaum Jesu erfüllt werden. Nein, dass Gott in all diesem Leid, in all diesem schrecklichen Geschehen etwas Gutes herausholen konnte, zeigt nur, wie gnädig er ist und wie mächtig. Aber die Sünde bleibt sinnlos und sie bleibt grausam. Dass Gott etwas Gutes daraus nehmen kann, ändert daran gar nichts. Für meine Predigt heute bleibt dann nur eine letzte Frage zu beantworten. Warum sollte ich Gott vertrauen, wenn ich ihm denn vertrauen muss, weil er mir ja keine letztendliche Antwort gibt? Ich glaube, weil Gott seine Vertrauenswürdigkeit durch seine Liebe zeigt. Und dafür haben wir eine überbordende Fülle an Beweisen. Wir können natürlich darüber klagen, zu Recht, dass wir im Leid gefangen sind, dass wir darauf keine letztendlichen Antworten bekommen, dass wir in den Antworten, die wir haben, ja trotzdem leiden. Es ist ja nicht so, dass unsere Lieben nicht mehr sterben und dass es dann nicht mehr wehtut. Aber wir sind in diesem Leid nicht allein. Gott ist der einzige Gott, der sich in unser Leid mit hineinbeugt, der das Leid seiner Geschöpfe mit durchmacht. Selbst am eigenen Leib erfährt, der freiwillig bleibt. Nicht nur hat er alles erfahren, sondern er hat es freiwillig auf sich genommen. Immer wieder. Bei uns ist es ja oft so, wir treffen schwere Entscheidungen und dann bleiben wir dabei, weil jetzt habe ich bezahlt und jetzt muss ich. Aber Gott hätte jeden Moment sagen können, Schluss, aus, ich gehe jetzt. Und nicht nur das, sondern er hat all das getan, während wir ihn dafür verachten und verletzen. Wisst ihr, es ist ja eine Sache, jemandem etwas Gutes zu tun oder ein Opfer zu bringen, etwas, das mir schwerfällt. Aber das zu tun, während derjenige mich verletzt und verachtet, ich kann nicht sagen, dass ich das könnte. Nicht im Kleinen und nicht im Großen, so wie er es getan hat. Ich habe eine gewisse Skepsis Investmentbankern gegenüber. Und ich möchte euch erklären, warum. Weil es so funktioniert. Ich spare Geld, fiktiv, sagen wir mal, ich habe Geld gespart, ich gehe zur Bank, ich sage, was mache ich jetzt damit? Das liegt da einfach nur rum, die Inflation frisst es auf. Dann sagt die Bank, Herr Müller, 50.000 Euro, machen Sie selbst was damit, weil wenn wir was damit machen, dann fressen unsere Berater ihre Rendite auf. Dann komme ich 5 Jahre später und sage, ich habe jetzt 150.000 Euro, ich habe gut verdient in meinem fiktiven Beispiel. Ich habe jetzt 150.000 Euro, dann sagen die, super, da können wir Sie beraten. Historisch gesehen gibt es pro Jahr im Schnitt ungefähr 5% Rendite. Wenn Sie unser Geld anlegen, dann bauen wir für Sie ein Portfolio und dann frisst die Inflation, dankeschön, dann frisst die Inflation nicht ihre Rendite, sondern sie gewinnen und wenn sie mal ein Haus bauen wollen, was auch immer. Dann gehen 2 Jahre ins Land, meine Frau wird schwer krank, sie braucht irgendetwas, wir versuchen, das Geld ist aufgefressen. Jetzt, ihr merkt schon, das ist ein fiktives Beispiel, weil wir haben eine Krankenversicherung, aber trotzdem, es passiert ein Unglück, ich brauche das Geld, jetzt sind aber die Aktienmärkte gerade eingebrochen und von den 150.000 sind 50.000 übrig. Mir tut das natürlich weh. Ich habe hart für dieses Geld gearbeitet. Ich habe mir einen Urlaub abgespart, das hübsche Auto, das ich mir hätte kaufen wollen. Und der Investmentbanker, dem tut's weh, aber ganz bisschen. Und wenn ich dann an die Tür hau und sage, was soll das, dann sagt er, AGBs. So ist das nun mal. Sie haben unterschrieben, das Risiko liegt bei Ihnen. Am Ende des Tages ist es mein Geld und mein Risiko. Im Englischen würde man sagen, they don't have skin in the game. Die stecken nicht mit der eigenen Haut im Spiel. Darum ist es natürlich einfacher zu beraten, als sein eigenes Geld anzulegen. Aber bei Jesus ist es anders. Ich kann nicht alles erklären, was hier passiert. Ich kann nicht mal all das verstehen, was er mir offenbart oder uns offenbart hat. Es ist nicht so, dass ich jeden Text in der Bibel komplett verstehe. Aber ich kann ganz sicher sagen, dass Jesus über jeden persönlichen Zweifel erhaben ist. Jesus steckt komplett drin, mit Haut und Haaren, persönlich. Er hat persönlich gehaftet und ist persönlich dafür gestorben. Darum bitte ich dich, halte an Jesus fest, auch wenn dein persönliches Warum noch offen bleibt. Halte an ihm fest, weil er dein Erlöser ist, weil er lebt. Halte an ihm fest, bis er alles Leid beendet. Vor vielen Jahren war Horatio Spafford ein erfolgreicher Anwalt in Chicago, ein gläubiger Christ, verheiratet, Vater von 5 Kindern. Und 1871 verliert er bei einem großen Brand fast sein ganzes Vermögen. 2 Jahre später plant er mit seiner Familie eine Reise nach Europa und als sie das Schiff besteigen sollen, wird er zurückgeholt von einer unvorhergesehenen Wendung in der Arbeit. Er muss sich um das kümmern und er schickt seine Familie voraus, seine Frau mit seinen 4 Töchtern. Und leider verunglückt dieses Schiff. Es kollidiert mit einem anderen Schiff. Es sinkt. Und die 4 Töchter sterben. Seine Frau überlebt alleine und sie schickt ihm ein Telegramm und dort steht, saved alone. Alleine gerettet. Als er das hört, besteigt er das nächste Schiff nach Europa, reist sofort zu seiner Frau. Und als sein Schiff die Stelle passiert, wo seine Töchter gestorben sind, also ich weiß nicht, was ich als Vater tun würde, aber er steht an Deck und er schreibt genau dort die Worte, die wir heute als Lied kennen. It is well with my soul. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mir ist wohl in dem Herrn. Er hat keine Antwort auf sein persönliches Warum, aber er hält fest, meine Seele ist sicher in Gott, selbst hier. Das ist die Erfahrung vieler Gläubiger. Wir können das Leid nicht letztendlich erklären, intellektuell nicht und persönlich zerreißt es uns. Aber wir wissen, wir können Gott vertrauen. Er leidet mit uns, er ist uns nicht fern. Er kam auf diese Welt, er trug Hunger, Leid, Spott, letztendlich den Tod für uns, freiwillig, aus Liebe. Er hätte jederzeit gehen können, aber er blieb. Er steckt selbst persönlich mit Haut und Haaren drin. Spafford hat seine Erfahrungen in dem bekannten Lied verarbeitet. Und Hiob sagt in dem Buch: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Und nachdem diese meine Haut zerstört ist, werde ich in meinem Fleisch Gott sehen. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.